Markus 8, 1 bis 26. Damals waren wieder einmal viele Menschen bei Jesus versammelt und sie hatten nichts zu essen. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte: Wie viele Brote habt ihr? Fragte Jesus und sie sagten: 7. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Da nahm er 7 Brote, sprach darüber das Dankgebet, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge. Außerdem hatten sie ein paar kleine Fische. Jesus segnete sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Leute aßen und wurden satt und füllten sogar noch 7 Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. Es waren etwa 4000 Menschen. Dann schickte Jesus sie nach Hause, stieg mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Jetzt kamen die Pharisäer zu Jesus und begannen mit ihm zu streiten. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Jesus stöhnte und sagte: Wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Ich versichere euch, diese Generation bekommt nie und nimmer einen Beweis. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr ans andere Seeufer. Die Jünger hatten vergessen, Brot zu besorgen. Nur ein einziges hatten sie bei sich im Boot. Jesus warnte sie: Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da sagten sie zueinander: Wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Erinnert euch nicht daran, wie ich die 5 Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? 12, sagten sie. Und als ich die 7 Brote unter 4000 Menschen ausgeteilt habe, wie viele Körbe mit Resten waren es da? 7, antworteten sie. Und Jesus sagte: Begreift ihr denn immer noch nichts? Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: Kannst du etwas erkennen? Der Blinde blickte auf und sagte: Ja, ich sehe die Menschen, sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf die Augen. Danach blickte der Mann auf und war geheilt. Er konnte jetzt alles ganz deutlich erkennen. Jesus befahl ihm: Geh nicht erst nach Hause, geh nicht erst nach Bethsaida hinein, sondern geh gleich nach Hause.
Guten Morgen, ich bete zum Anfang mit uns. Vater, danke für den Morgen, danke für die Gelegenheit, uns mit deinem Wort zu beschäftigen, mit diesem Text, den wir gerade gehört haben. Wir bitten dich darum, dass du zu uns sprichst, dass du in unseren Alltag hineinredest und dass die Gedanken, die dir von Herzen wichtig sind, dass die auch ankommen. Hab Dank dafür. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über Gleichnisse Jesu und wie bereits jede Woche gesagt, sind die Gleichnisse praktische Beispielgeschichte und Geschichten und praktische Vergleiche, die Jesus in seinen Reden benutzt hat, um mit ihnen wichtige Aussagen über Gott und über unseren Glauben zu machen. Und wir alle wissen, dass die Dinge des Glaubens manchmal etwas abstrakt sein können, etwas schwer verständlich. Es geht um Innerliches oft, es geht um Unsichtbares, auf jeden Fall um viele Dinge, die manchmal schwer in kurze Worte zu fassen sind. Und genau deswegen hat Jesus eben diese Vergleiche benutzt, Gegenstandslektionen, manchmal ganze Vergleichsgeschichten, um geistliche Wahrheiten verständlich zu machen und an unseren Alltag anzubinden. Und das Bild, was Jesus in dieser Passage benutzt, ist der Sauerteig. Mittendrin in der Passage, die wir gehört haben, in Vers 15 heißt es: Jesus warnte sie, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und bevor wir da genauer einsteigen, müssen wir erst nochmal klar bekommen, denke ich, was ein Sauerteig ist. Mit unseren Backshops und Bäckereien um die Ecke ist das vielleicht nicht mehr so ganz leicht für uns zu verstehen, zumindest für mich nicht. Und hier ist also, was ich dazu gelesen habe: ein Sauerteig hat eigentlich die gleiche Funktion wie Backpulver oder wie Hefe. Er besteht sogar zu einem großen Teil aus Hefe. Aber das Entscheidende für uns ist eigentlich, dass der Sauerteig ein Zusatz ist, der dem eigentlichen Teig beigemischt wird. Also ein Sauerteig ist nicht der ganze Teig, sondern ist ein Backzusatz, ein zusätzlicher, verhältnismäßig kleiner Teil, der dem Ganzen zum Schluss oder kurz vorm Ende beigemischt wird. Man macht also das eigentliche Brot, den eigentlichen Brotteig fertig zum Beispiel, und dann mischt man zusätzlich den Sauerteig hinein. Das Ganze wird dann eine Zeit lang stehen gelassen zum Gehen, und Der Sauerteig beginnt seine Wirkung zu entfalten und dann ist es reif und kommt in den Ofen. Und dann ist das Sauerteigbrot zum Beispiel auch schon fertig, wie Armin Maywald von der Sendung mit der Maus jetzt wahrscheinlich sagen würde. Und dann kommt das Sauerteigbrot auch schon aus dem Ofen heraus. Und dabei ist das Ergebnis, was so ein Teig hat, eigentlich eine tolle Sache, weil der Sauerteig sorgt dafür, dass das Brot luftig ist und dass es gut schmeckt und dass man es schneiden kann auf eine gute Art und Weise, dass es feucht hat, all diese Sachen. Und deswegen gebraucht Jesus das Bild auch nicht nur negativ, sondern er gebraucht das Bild vom Sauerteig auch positiv in Matthäus 19 als ein Bild für die Herrschaft Gottes, die mit Jesus beginnt. Aber bei dieser Gelegenheit, in diesem Text, ist es eine negative Veranschaulichung, die daran ansetzt, dass der Sauerteig eigentlich nur so ein ganz kleiner Zusatz ist, eine kleine Beigabe, aber trotzdem eine extreme Wirkung hat. Und noch dazu eine Wirkung, eine Dynamik, die man kaum aufhalten kann. Wenn er einmal eingemischt ist, dann gibt es kein Halten mehr und der Teig ist zu etwas ganz anderem geworden. Das ist Jesu Punkt, so klein wie der Sauerteig auch ist, er kann das Ganze komplett verändern und verwandeln und wegnehmen sozusagen von dem ursprünglichen Zustand. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes in Klammern, denn er kann euren ganzen Teich, euer ganzes Glaubensleben verändern. Und weil Jesus sich gerade in den Versen zuvor über die Lehre und die Haltung der Pharisäer aufgeregt hat, ist auch klar, was er ganz konkret mit Sauerteig meint, nämlich genau diese Haltung und Einstellung der Pharisäer. Das ist der Sauerteig. Die Jünger waren ja immer an seiner Seite und hatten die Pharisäer gesehen, ihre Frage gehört, ihr Auftreten miterlebt. Und Jesus sagt, nehmt euch in Acht vor diesem Sauerteig. Der kann euer ganzes Glaubenskapital durcheinander bringen und verdrehen. Also das war die Warnung und Jesus nimmt nicht nur die Lehre, die Haltung der Pharisäer mit hinein, sondern auch noch die Haltung des Herodes in die Warnung hinein. Und die große Frage ist jetzt natürlich, um welche Haltung geht es dabei konkret und vor allen Dingen zu welchem Thema überhaupt? Und um das beantworten zu können, haben wir den Zusammenhang, den wir mitgehört haben, mitgelesen haben, vorher und nachher. Und das große Thema, der große Zusammenhang hier ist Gottes ganz praktisches Eingreifen in unserer Wirklichkeit, in unserem Leben. Gottes Wirken im Alltag, greifbare Versorgungserfahrungen. Das ist das Thema hier. Der Abschnitt beginnt ja mit dieser Speisung von 4000 Leuten, die auf einmal übernatürlich Brot bekommen. Es endet mit dem Eingreifen Jesu in Bezug auf diesen Blinden, die Heilung. Und selbst mittendrin, auch in der Frage der Pharisäer, geht es eigentlich um ein konkretes Eingreifen hier und jetzt, nämlich um die Suche nach einem Zeichen, was die Sache mit Gott entscheidet. Also das ist das große Thema, konkrete, praktische Erfahrungen mit dem Wirken und Eingreifen Gottes in unserem Alltag. Ein spannendes Thema, finde ich, weil der Glaube damit konkret und praktisch wird und mehr ist als eine rein kognitive, intellektuelle Übung. Und wenn ich über alltägliche Erfahrungen mit Gottes Wirken nachdenke, dann fallen mir zwei Kategorien ein. Das eine sind Momente, in denen man emotional, innerlich bewegt ist, auf eine Art und Weise, die man so in der Art eigentlich nur von Gott, vom Heiligen Geist her kennt. Eine Art Berührung oder Freude oder Erschütterung unterschiedlicher Arten durch Gottes Gnade, durch seine Art, durch seinen Charakter. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Erfahrungen mit Gott in unserem Alltag. Menschen, die das zum ersten Mal erfahren, müssen oft überhaupt erstmal nach neuen Vokabeln dafür suchen, weil das so ungewohnt ist. Und wir haben das schon zigmal hier erlebt und vielleicht hast du das auch erlebt, dass auf einmal eine Berührung da ist und du musst so nach Worten greifen, um das überhaupt erstmal ausdrücken zu können. Aber dann gibt es auch noch eine zweite Kategorie von Erfahrungen mit Gottes Wirken im Alltag. Und das sind eben diese praktischen Erfahrungen, praktische Fügungen, überraschend deutliche Zufälle, die das Wort schon fast ad absurdum führen, Zufälle. Erfahrungen der Versorgung, du betest für etwas, was du dringend brauchst und die Sache passiert, ein Kontakt, den du dringend brauchst, eine Lösung, die nicht aus dir selber kam, eine Begegnung, die du dir erhofft hast, plötzlich ist sie da. Oder sogar eine Verbesserung einer Krankheitssituation, wie hier in dem Text. Oder sogar eine Heilung. praktische Fügungen und Versorgungen, kleine Wunder in ganz unterschiedlichen Formen und Erlebnissen, mitten im Alltagsleben. Einfach jede Situation, wo Gott, ja, wo sich Gutes ergibt und wir haben das Gefühl, da ist Gott im Spiel. Das ist die andere Kategorie von Erfahrung mit Gottes Wirken, dass er ganz praktisch fügt und wirkt für uns. Und ich glaube, es ist speziell diese zweite Kategorie, um die es hier in diesem Kapitel geht, in der Rede vom Sauerteig, mitten eben zwischen dem Wirken gegen den Hunger, zwischen dem Wirken gegen Krankheit, in der Diskussion um ein göttliches Zeichen. Alles Wirkung Gottes im Alltag, Versorgungserfahrung. Und es ist in diesen Kontext hinein, dass Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig, vor der Haltung sowohl der Pharisäer als auch vor der Haltung des Herodes in Bezug auf dieses Thema. Nehmt euch in Acht davor, denn wenn ihr diese Haltung einmal verinnerlicht, dann könnt ihr euch das ganze Ding nehmen. Praktische Erfahrungen mit Gott nehmen. Und über diese praktischen Erfahrungen möchte ich mit euch nachdenken, über die beiden Sauerteige und dann auch, wie wir natürlich auch diese praktischen Erfahrungen wiederfinden können oder haben können. Also die beiden Sauerteige, die sie uns nehmen können. Und ich möchte beginnen damit einer ganz simplen Ermutigung für uns alle hier, nämlich einfach, ich bin überzeugt davon, dass Gott in unserem Alltag wirkt. Ich mache es persönlich, dass er in deinem Alltag wirkt. Gott greift ein und er wirkt in deinem Alltag und er wirkt für dich. Wir sprechen hier oft über Gottes Liebe und es ist wichtig zu verstehen, dass sich Gottes Liebe als erstes am Kreuz zeigt und konkretisiert. Luther schreibt mal, aus den Wunden Christi heraus soll unser Glauben quellen. Und wir lesen im Johannesevangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, bekanntes Zitat. Da ist sozusagen der Zenit der Liebe Gottes. Und wir haben sie offensichtlich auch in all den grundlegenden Dingen, die wir haben, dass er sich überhaupt mitteilt, dass wir ein Leben haben, in diesen Rahmensetzungen für uns. Aber das ist natürlich noch lange nicht das Limit seiner Liebe für uns. Sondern seine Liebe ist auch ganz individuell und zugespitzte Liebe. Und auch für unsere alltäglichen Fragen und Probleme, mit denen wir zu tun haben. Nicht nur am Sonntag, nicht nur in Bezug auf das Große und Ganze, alles klar, alles in Ordnung, ich kann jetzt wieder Montag bis Samstag das alleine machen, sondern auch bis in die alltäglichen Dinge hinein. Gottes Liebe und Fürsorge reicht auch dort hinein. Und Psalm 139, einen ganzen Psalm, haben wir, um uns das ganz plastisch deutlich zu machen. Da ist es zum Beispiel, jeder Schritt, den ich mache, ist dir, Gott, bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du es, Herr, bereits gehört. Und Jesus greift dieses Thema auch selbst auf in den Evangelien und spricht davon, dass sogar jedes Haar auf unserem Kopf gezählt ist. Und das ist keine Drohung, sondern das soll als Versprechen gelten. Und deswegen können wir das wirklich ernst nehmen für uns. Gott wirkt für uns, Gott sorgt für uns. Er greift ein in unserem Berlin-Alltag, davon bin ich felsenfest überzeugt. Es ist so, wie Paulus das in dem tollen Satz in Epheser 3 auf den Punkt gebracht hat. Da sagt er, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten und uns sogar auch nur erdenken könnten. Mehr Superlative haben nicht reingepasst. Also das ist die Klarheit, mit der wir hier erstmal starten sollten. Gott wirkt in deinem Alltagsleben. Davon können wir überzeugt sein, da können wir uns dran festhalten und aufhängen. Aber jetzt kommen wir zum ersten Sauerteig. Ich denke, jeder von uns wünscht sich, dass das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn es euch auch nur annähernd so geht wie mir, dann sind da oft sofort verschiedene Zweifel im Raum. Fragezeichen, Zurückhaltung, vielleicht sogar offener Widerspruch, der sich in einem regt. Dagegen, dass Gott wirklich so praktisch für uns wirken könnte. Und ich glaube, diese sofortigen inneren Einschränkungen bei uns können die Folge von irgendeinem Sauerteig sein. Vielleicht keiner, der hier erwähnt wird, aber ich glaube, um sowas geht es. Das ist es, diese instinktiven Ressentiments und diese Gegenwehr, die sich bei uns ergibt, wenn es um Gottes tatsächliches, praktisches, reales Eingreifen für uns geht. Und deswegen, was macht Jesus mit diesen Sauerteichen? Und da ist als erstes eben der Pharisäer. Und ich weiß, keiner will ein Pharisäer sein. Allein das Wort ist schon blöd, aber wir alle haben diese Seite in uns und ich jedenfalls mit Sicherheit, wir kommen nicht weiter, wenn wir immer mit dem Finger auf die anderen zeigen, wenn dieses Wort auftaucht Und bei der Haltung der Pharisäer geht es letztlich darum, die Verbindung mit Gott als eine Geschäftsbeziehung misszuverstehen. Als eine Verbindung, die dazu besteht, um von Gott Dinge zu bekommen. Warum geht man mit jemandem Geschäftsbeziehung ein? Um etwas zu erwerben von dem anderen. Und was muss passieren, damit das Gewünschte kommt? Man muss bezahlen dafür. Eine Gegenleistung bringen, um den Arm des anderen in Bewegung zu setzen. Und Pharisäer haben im Prinzip das gemacht, wozu wir alle tendieren. Sie haben die Beziehung mit Gott in diesem Sinne interpretiert, als eine Geschäftsbeziehung fehlinterpretiert. Als ob Gott ein Krämer, ein Händler sei, wie Luther das mal gesagt hat. Sie haben sich gesehnt, wie alle von uns eigentlich, nach den Gütern und Segnungen Gottes, nach seinem Sinn, nach seiner Weisheit, seiner Fügung, seiner Antwort auf Gebete, nach all den existenziellen und praktischen Dingen, nach denen man sich sehen kann, sehr sogar, haben sie sich danach gesehnt. Und dann haben sie gedacht, okay, aber wie können wir da jetzt rankommen? Indem wir mit Gehorsam bezahlen. Indem wir mit Hingabe und Glauben, mit leidenschaftlichem Glauben bezahlen. Mit Integrität, mit Vorbildlichkeit und alles richtig machen. Wir werden einfach alles tun, was Gott in irgendeiner Form auch nur von uns verlangen könnte. Und dann werden wir auch noch das ganze Volk in diesen Gehorsam mit einbinden. Und dann, wenn Gott das sieht, dann muss er uns doch unsere Wünsche erfüllen. Und uns seine Segnungen geben. Muss er doch. Denn dann haben wir unseren Teil getan und dann wird doch auch Gott seinen Teil tun. Alles andere wäre doch ungerecht, oder? Das in Kurzform war der Sauerteig der Pharisäer. Ein mechanisches Verständnis davon eigentlich, wie Gott funktioniert. Ich kratze meinen Glauben zusammen, mein Gehorsam, meine Erwartungen, meine Hoffnungen, bringe das alles auf den Tisch und dann wird Gott doch ein fairer Gott sein. Ein fairer Handelspartner. Und hier sind ein paar praktische Zeichen dafür, wie sich so eine Haltung, denke ich, bis heute bei uns zeigen kann. Nämlich dieser Sauerteig wird immer die Praxis des Gebets, wird immer die Menge des Gebets in den Mittelpunkt stellen. Mit dieser Haltung wird es immer besonders wichtig sein, wie viel, wie energisch und wie andauernd, anhaltend ich bete. Als vor einigen Jahren ein Paar hier beim Berlin-Projekt eine sehr schmerzhafte Trennung durchlebt hat, hat mir die Frau einmal gesagt, jetzt bete ich immer, ständig, die ganze Zeit, wie ein Weltmeister, Tag und Nacht, habe noch nie so viel gebetet. Aber die Frage ist, warum? Warum wirklich? Aus echter Verzweiflung, aus echter Not und Bedürftigkeit heraus? Oder eben als Währung? Um vor Gott einen so großen Berg an Gebeten und Glauben aufzubauen, dass er doch letztlich gar nicht ablehnen kann, oder? Jetzt habe ich Tag und Nacht gebetet mit so viel Glauben, ja, jetzt musst du doch auch mir das geben, was ich will. Wie eine Währung, die Gottes Arm bewegen kann. Wenn man in der Krise ist, kann man diese Unterscheidung nicht machen und diese Frage nicht hören. Aber deswegen ist es wichtig, diese Frage jetzt zu stellen. Warum betest du viel und intensiv? Wenn es dazu kommt. Und viel und intensiv ist wahrscheinlich niemals wirklich schlecht beim Gebet, bei unserer Beziehungspflege mit Gott. Aber die Frage ist eben, aus welcher Motivation? Aus Sehnsucht wegen Gott oder als Währung und wegen der Dinge von Gott? Und hier ist noch ein anderer Ausdruck dieses mechanischen Sauerteigs. Wenn ein Mensch, der mit dieser Haltung lebt, in einem entscheidenden Moment nicht bekommt, wofür er ernsthaft gebetet hat, wird er alles in Frage stellen. Alles. Gottes Güte, Gottes Realität, Gottes Versprechen, alles. Wenn so ein Mensch eine Sache wirklich brauchte, aber dann bewegt sich Gott nicht, trotz allem Gebet, dann ist nicht selten die Sache mit Gott grundsätzlich vorbei. Und verständlicherweise, denn wie könnte Gott das tun, wenn er unser Geschäftspartner wäre? Dann hat er ja Rechten und Pflichten, genauso wie ich Rechten und Pflichten habe. Und wenn ich meine Pflicht erfüllt habe und treu gewesen bin und Glaube und Gebet aufgebracht hat, dann hat er das nicht getan und mir die Ware vorenthalten und alles explodiert. Und mit so einem mechanischen Verständnis deswegen, mit so einem mechanischen Verständnis von Gott zu leben, bedeutet deswegen, sich selbst auf den Weg des Scheiterns zu begeben, automatisch, vorprogrammiert. Und zwar deshalb, weil Gott einfach nicht immer genau das machen wird, was wir von ihm wollen. Und vielleicht haben wir es lange nicht gemerkt, aber dann ist der Moment da und es explodiert eben. Und auch nicht immer geben wird, was wir für unerlässlich halten. Mögen wir noch so viel gebetet haben. Und deswegen, mit so einem mechanischen Verständnis, setze ich mich selbst automatisch auf den Weg des Scheiterns und irgendwann wird die ganze Sache mir um die Ohren fliegen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Jesus hier in unserem Text einfach kein Zeichen gibt, um das deutlich zu machen. So mechanisch funktioniert Gott eben nicht. Sondern er bleibt souverän. Er lässt sich nicht einspannen in die Mechanik, sondern er macht, was er will. Aber wir erfahren auch, was wir hören müssen, wenn unser Herz einmal von diesem Gedanken infiziert worden ist, von diesem mechanischen Verständnis. Wir erfahren es durch das, was Jesus zu den Jüngern sagt, beziehungsweise was er sie fragt. Er fragt sie ja, ob sie sich an die letzten beiden großen Wunder erinnern können, an die Versorgung der 5.000, an die Speisung der 4.000. Und eigentlich läuft das Ganze aber auf die Frage hinaus, ob sie sich erinnern können, wie viele Körbe jedes Mal übrig geblieben sind. Oder anders gesagt, wie verschwenderisch und over the top Gottes Eingreifen jedes Mal gewesen ist. 7 Körbe, 12 Körbe. Nicht Brot, sondern Körper. Als reiner Überschuss, quasi als Abfall seines Versorgungswunders. Wir wollen sagen, aber was ist mit den armen Kindern sonst irgendwo? Auf einmal 12 Körbe Überschuss? Warum fragt Jesus nach dem, was übrig bleibt? Ich glaube, die Antwort ist, weil genau das jede Art von Mechanik, von Aufrechnen und Geschäftsbeziehung sprengt. In einer Geschäftsbeziehung würde niemals jemand so substanziell mehr geben. Das wäre Dummheit grenzenlos, völlig unverhältnismäßig, over the top und viel zu viel. Aber genau darum geht's. Gott liebt unverhältnismäßig und over the top und viel zu viel. Sein Markenzeichen ist nicht das, was gerade noch angemessen ist, sondern sein Markenzeichen ist das, was Gnade ist und was den Rahmen sprengt. Die Frage nach Gottes Resten, die allein schon mehr sind als das Brot, mit dem man losgelegt hat, ist Jesu Weg zu sagen, Gott schenkt gern und er schenkt mehr. Mehr, als ich jemals erkaufen könnte. Im Prinzip so viel, dass meine Währung, die da auf dem Tisch liegt, mich eigentlich beschämen muss im Vergleich. Es ist auch nicht lediglich fair, wie er mit uns umgeht, sondern er gibt uns über jedes Maß hinaus und viel zu viel. Er gibt sich selbst sogar. Es wäre ein Skandal, ein Wahnsinn, auf diese Weise ein Geschäft zu führen. Und genau das ist der Punkt. Es ist eben kein Geschäft mit uns, sondern es ist eine Liebes- und eine Lebensbeziehung aus Gnade. Gerade so, wie es in Epheser heißt, Gott kann unendlich viel mehr als an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns sogar auch nur ausdenken könnten. Und die Frage ist, was ist das für dich und für uns, diese Worte? Ist das was man nett irgendwo hinschreiben könnte, vielleicht, aber schon wieder vergessen? Oder sind das lebendige Worte? Sind das irgendwelche toten Ausdrücke oder sind das lebendige Worte, diese Versprechen in der Schrift, in Epheser, in Jesu Worten? Was ist das für uns? Und dann nennt Jesus noch einen zweiten Sauerteig, der uns solche Erfahrungen mit Gott im Alltag nehmen kann, Erfahrungen mit seinem Eingreifen, und zwar die Haltung des Herodes. Und Herodes war der lokale jüdische König damals mit lokaler Macht, aber von den Römern eingesetzt. Und das Typische für alle Herodianer, also alle Könige, die nacheinander aus der Familie kamen, war, dass sie einerseits sich alle öffentlich zu Gott bekannt haben, aber ihre Regierungspraxis genau das Gegenteil ausgedrückt hat. Einerseits haben die ganz toll den Tempel ausgebaut auf eine Größe, die er nie hatte, aber andererseits waren sie für Willkür und Gewalt und verrückte Beziehungskonstellationen bekannt. Und wir wissen aus den Evangelien, dass Johannes der Täufer von einem Herodianer hingerichtet worden ist, weil er genau diese Diskrepanz angesprochen hatte. Also für die Herodianer war der Glaube eher ein interessanter, netter Gedanke, eine Art Image oder Gedankenspiel, aber ohne die Substanz dieser echten Alltagsrealität. Der Glaube kann so leicht, glaube ich, so werden für uns, auch für mich, auch für uns, dass der Glaube so leicht, die Verbindung mit Gott so leicht zu einer philosophischen Angelegenheit wird, zu rein inspirierenden Gedanken vielleicht, zu einer Art Image, die wir auch noch mit uns herumtragen, aber nicht viel mehr. ohne diesen anderen Teil, nämlich ohne das reale Rechnen mit einem aktiven und realen Gott in unserem Alltag. Kann so leicht passieren. Und vielleicht würdest du die Möglichkeit, dass Gott eingreifen kann, sogar gar nicht ablehnen wollen. Aber trotzdem reicht es irgendwie nicht bis in diese Alltagserfahrung hinein. Es ist eben mehr ein Gedankenspiel. Es ist mehr eine inspirierende Sache, die man auch noch hat, den Glauben. Aber es hat nicht diese tiefen Wurzeln bis in die Alltagserwartung und Hoffnung hinein. Ich denke, das ist die Richtung des Sauerteigs, der von Herodes kam. Und ich glaube, es gibt diese ständige Tendenz, dass unser Glaube dazu wird, dass unser Glaube dazu degeneriert, selbst wenn er einmal sehr ganzheitlich angefangen hat. Ohne dass das bleibt, dieses Gottesvertrauen und der Glaube sich eben reduziert auf diese Gedankenspiele, auf vielleicht auch mal berührt werden, auf interessante intellektuellen Gedanken, interessante Lebensprinzipien, aber das vertrocknet uns, dieses wirkliche Vertrauen, dass Gott in meinem Alltag wirkt. Und auch angesichts dieses Sauerteigs gibt es etwas, was wir hier von Jesus hören können, nämlich die Frage Jesu nach den Augen und den Ohren in Vers 18. Er sagt, ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Jesus fragt hier weder nach unserem Gehirn noch nach unserem Herzen. Er fragt hier nicht nach christlichen tollen Zitaten oder tollen Predigten, die uns irgendwann mal berührt haben und intellektuell angesprochen haben, sondern er fragt hier in Bezug auf die Sinne, die greifbare Realität wahrnehmen. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gehört, wie Gott eingegriffen hat für euch? Die praktischen, realen, profanen Weisen, wie Gott in Raum und Zeit Dinge tut. Darum geht es bei diesen zwei Fragen. In unserer messbaren, greifbaren Welt, dahingehend fragt er, was ist mit euren Augen? Was ist mit euren Ohren? Die Verbindung mit ihm ist eben mehr als eine reine Gedankenwelt, mehr als Intellekt und Lebensprinzip, sondern es ist praktische Realität, der unsichtbare Gott, der sichtbar wirkt in seiner Welt und damit auch in unserem Alltag für uns. Und wie können wir da hinkommen und wie können wir uns neu dafür öffnen? Dazu noch ein paar abschließende Gedanken. Ich denke, es gibt eine wichtige Balance, die wir für praktische Erfahrungen mit Gott im Gedächtnis behalten müssen. Und die Balance ist kurz gesagt, einerseits, Gott ist ein Wirkender. Das ist die eine Seite der Balance. Er ist ein Wirkender. Er wirkt und will wirken für dich. Und dahinter steht der Vers 12 eben, hast du nicht Ohren, hast du nicht Augen. Aber andererseits, Gott ist keine Wunschmaschine. Und dafür steht der Satz in Vers 18, diese Generation bekommt niemals ein Zeichen von mir. Und was heißt das konkret? Gott ist keine Wunschmaschine oder Wundermaschine. Es ist wichtig zu verstehen, immer wieder neu für uns, dass Gottes oberstes Ziel in unserem Leben nicht Bequemlichkeit ist. Sein oberstes Ziel ist für uns nicht kurzfristige Glücklichkeit. Wir vergessen das. Ist fast schockierend. Wie? Ich bin nicht Christ geworden, um auf kürzestem Weg glücklich zu sein? Wenn du allein nur die Bergpredigt durchliest, Matthäus 5 bis 7, die wichtigste Predigt von Jesus überhaupt, dann merkst du das. Deinen Feind zu lieben, das ist kein Spaß. Mich mit dem Balken in meinem eigenen Auge zu beschäftigen, das ist nicht lustig. Aber bereit zu sein, unter Umständen sogar Nachteile und Angriffe um des Glaubenswillens zu erleben, das ist das Gegenteil von Bequemlichkeit. Das ist auf jeden Fall keine Leidensfreiheit und kein kurzfristiges Glück als oberstes Ziel. Sondern sein Ziel ist nachhaltiger Segen anscheinend. Ein Leben für uns, was langfristig gut und heil ist und wird. Ein bewährtes und gefestigtes Leben durch jeden Sturm, nicht schnellstmöglichste Leidensvermeidung. Und deswegen wird Gott uns manche Wünsche auch nicht erfüllen. Und nimmt manche Unbequemlichkeiten oder Probleme oder auch Krankheiten nicht sofort aus unserem Leben heraus. Vielleicht nie aus unserem Leben heraus. Das ist die eine Seite. Gott ist keine Wunschmaschine. Und unsere kurzfristige Glücklichkeit ist nicht sein oberstes Ziel. Aber andererseits, wenn du nur aus dieser Tasse trinkst, dann bittest du Gott irgendwann überhaupt nicht mehr. Wenn du nur auf diese Seite hörst, dann ist dann irgendwann da nur noch eine drückende Schwere und kein reales Gespür für seine Liebe im Alltag für dich. Und deswegen brauchst du eben auch die andere Seite der Balance. Und die andere Seite ist, er ist ein Wirkender. Und er will wirken für dich. Und er hat gewirkt schon für dich. Und nicht nur am Kreuz und in der Auferstehung und in grundsätzlicher Weise, sondern er will wirken und er hat gewirkt für dich in deinem Leben und heute und ganz konkret. Für deine verhältnismäßig kleineren Sorgen. Deine Sorgen. Das Neue Testament verspricht es uns, seine Liebe versichert es uns und Menschen erleben das. Hast du die Ohren dafür? Hast du die Augen dafür? Das ist die Frage auf dieser Seite. Also beide Seiten, die beiden Seiten der Balance brauchen wir. Und diese Balance scheint übrigens auch in diesem ganzen Bibeltext hindurch, in der Diskussion mit den Pharisäern. Jesus hat so viele Wunderzeichen auch direkt vor den Pharisäern gemacht. Aber in diesem Moment sagt er eben, nein, jetzt nicht und ihr werdet nie ein Zeichen kriegen. Die Balance, beide Seiten. Oder bei der Überfahrt, die da ist, in dem Boot mit den Jüngern, wo sie schon wieder kein Brot haben. Jesus hat Tausenden von Menschen Essen gegeben. Aber ob er in dieser Situation jetzt auch das Wunder gewirkt hat, bleibt im Text offen. Es kann sehr gut sein, es ist sogar wahrscheinlicher, dass sie an diesem Tag hungrig angekommen sind. Wieder beide Seiten. Ich würde doch, ihr seht es doch, aber kein Wunder wird berichtet von dieser Überfahrt. Also selbst in unserem ausgesprochenen Wundertext sind beide Seiten da. Er will wirken für dich, für uns. Glaube daran. Aber er ist keine Wunschmaschine, die immer genau tut und macht, wie und wann wir es wollen. Und genauer gesagt ist es eigentlich keine wirkliche Balance. Es geht nicht darum, die tarierte Mitte zu finden, sondern es geht eigentlich darum, diese beiden Sachen immer zusammenzudenken und zusammen zu glauben. Er will wirken und er wirkt, wann er will. Aber er will wirklich wirken für dich, so wie du es dir erhoffst. Aber er wirkt, wie er will. Aber er will wirklich wirken für dich. Aber er wirkt, wie er will. Aber er wirkt, wie er will. Beides. Ich glaube, was uns am allermeisten frustriert, zumindest mich in Bezug auf Alltagserfahrungen mit Gott, ist, wenn dann eben nichts passiert. Offensichtlich, das ist nicht schwierig, dass das am meisten frustrierend ist. Oder sogar, wenn das Gegenteil passiert von dem, was wir uns erhofft und erbeten haben. Große Hoffnung investiert, echt gebetet dafür und dann stoßen wir auf ein Nichts oder auf ein Nein. Und dann kann es sich so schnell anfühlen, als ob man sich zum Narren gemacht hat mit dem Vertrauen auf Gott. Mit meinen Hoffnungen auf ein kleines Wunder jetzt auch mal für mich. Wie dumm kann man sein? Natürlich nicht. Das Gefühl, auf die falsche Karte gesetzt zu haben und damit kommen die ganzen Unsicherheiten und Fragen auf, was kann ich überhaupt noch für Gott glauben, von Gott glauben? Wie konkret ist überhaupt noch seine Liebe und so weiter und so fort. Ich denke, dass viele Leute, viele Christen genau deswegen aufhören und aufgehört haben, konkret zu beten, weil es eben so ein Nichts und so ein Nein gegeben hat. Oder auch einfach nur geben kann, weil man eben nicht genau weiß, ob Gott wirklich wirken wird. Wieso dann überhaupt erst diese Hoffnung investieren und mein Herz so aufmachen und mich so ins Gebet investieren, wenn es doch fast wie eine Lotterie am Ende wirkt. Dann reicht es doch wahrscheinlich allgemein auf Gottes Güte zu vertrauen und ja, und das ist dann genug. Aber für mich ist ganz klar geworden, auch übrigens in meiner Auszeit, dass ich mich nicht von dieser Decke zudecken lassen möchte, von dieser Decke der Schwere dieser Gedanken. Ich selbst habe lange unter dieser Decke gelebt und kaum für ganz konkrete Alltagswirkungen Gottes in meinem Leben gehofft und wirklich vertraut, so ganz real, vielleicht dafür gebetet hier und da. Aber so ganz real dafür gehofft und aus diesem Vertrauen gelebt, super wenig. Der Fakt, dass es immer wieder auch ein Nichts und ein Nein von Gott für uns gibt, muss überhaupt kein Grund aber sein, dass wir nicht mehr auf seine Jetzt und Hier ist Vertrauen. Warum eigentlich? Was ist da überhaupt die Logik? Nur weil er nicht in allem tut, was wir genau wollen? Nur weil er nicht wie eine Maschine funktioniert? Sein Ja zu unserem Leben steht und auch ein paar konkrete Neins hier und da werden das nicht runterziehen können. Und hier ist ein Bild, was mir dabei hilft, das besser zu verstehen. Nämlich Vertrauen und Beten für praktische Gotteserfahrungen im Alltag. Das ist wie der Gang zu einem einmalig guten Vogelaussichtsort. Wartet, bis ihr die Erklärung hört. Ein seltener, also ein besonders toller Ort, wo du besonders tolle Vögel sehen kannst. Ein Vogelaussichtsort. Der Vogel heißt Gottes Wirken im Alltag. Und mit Gebet und Vertrauen hat uns Gott einen wunderbaren Beobachtungspunkt gezeigt für diesen Vogel. Einen einmaligen Beobachtungspunkt für seine Wunder und Wirken für uns. Und Gebet und Vertrauen sind deshalb so ein außergewöhnlicher Beobachtungspunkt für diesen seltenen Vogel, die durch unseren Alltag fliegen, weil sie dort immer wieder beobachtet werden können. Ganz zuverlässig. Der beste Aussichtspunkt. Gebet und Vertrauen. Du wirst immer wieder diese Vögel sehen können. Gibt keinen besseren Ort dafür. Wenn du solche Vögel noch nie irgendwo gesehen hast, geh mal dahin, da wirst du sie sehen. Aber wie ist das mit so einer guten Stelle für Vogelbeobachtung? So stelle ich es mir zumindest vor. Bedeutet das, dass ich dort jedes Mal den Vogel sehen werde? Dass du dort aufschlägst und sofort, wie jemand hat die Tür vom Käfig aufgemacht und fünf von denen fliegen vorbei? Natürlich ist es nicht so. Es ist eben nur ein Beobachtungspunkt und kein Basar für Vögel, wo man welche kaufen kann. Die werden von dort aus immer wieder gesehen und ist der beste Ort, den wir weit und breit kennen. Aber man muss eben auch manchmal erstmal warten und Ausschau halten. Und manchmal hat man Glück und nach 5 Minuten kommt der erste vorbei. Ja, aber manchmal dauert es auch eine Stunde oder Stunden. Oder manchmal geht man auch wieder nach Hause und hat überhaupt nichts gesehen. Aber das heißt auch nicht, dass es ein schlechter Aussichtspunkt ist oder dass die Vögel gestorben sind. Oder dass es eine verrückte Idee war, vorher beobachtet zu werden, der ersten von vornherein. Es ist ein Aussichtspunkt für unglaubliche Beobachtungen. Für die besten Momente, die du dir vorstellen kannst. Die du vermerken kannst in deinem Beobachtungsbuch, wenn du möchtest. Und die den ganzen Weg dorthin wieder mal wert gemacht haben. Und noch die Wege, die du umsonst gegangen bist, eingeschlossen. Gebet, Vertrauen für Alltägliches ist die beste Möglichkeit, um ihn zu sehen. Und wir werden ihn sehen. Es lohnt sich. Es gehört zu unserem Glauben fest dazu. Und du wirst seine Vögel sehen können. Ich schließe mit dem Zitat von Luther, was er vorne im Programmheft hat, was mich angesprochen hat. Er schreibt, hinter den Leiden, die uns gleichsam wie eine Wand, ja wie eine Mauer von ihm scheiden wollen, steht er verborgen da und sieht doch auf mich und verlässt mich nicht. Denn er steht wirklich da und ist bereit, in Gnaden zu helfen, und durch die Fenster des Glaubens lässt er sich sehen. Amen.